Schlag bitte auf zu Matthäus 11, Vers 7. Es ist gute Sitte bei uns, Geschwister zu begrüßen, die nicht aus Berlin kommen. Deswegen möchte ich Monika und Michael da hinten sehe ich in der Ecke begrüßen. Königsmann, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir fahren fort mit der Predigtserie, die wir letzten Sonntag begonnen haben, die Bibel, die Jesus las. Und wir werden heute tief eintauchen ins Neue Testament. Der Untertitel, habe ich das Neue gesagt? Wir werden tief eintauchen ins Alte Testament natürlich. Denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort Gottes. Und Jesus ist Fleisch geworden. Jesus ist im Neuen Testament, deswegen tendieren wir dazu, viel im Neuen Testament zu lesen. Das ist gut. Aber das Alte Testament ist das genauso das Wort Gottes. Und wir wollen mit dieser Predigtserie erreichen, dass wir diejenigen, die nicht so oft da reingehen, wirklich Geschmack dran finden. Matthäus 11, Vers 7. Als sie fortging, fing Jesus an, zu dem Volk über Johannes, und es ist hier von Johannes dem Täufer die Rede, zu reden. Was zu sehen, seid ihr hinausgegangen in die Wüste? Ein Schilfrohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was zu sehen, seid ihr hinausgegangen? Ein Mensch in weichen Kleidern? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was zu sehen seid ihr hinausgegangen? Ein Propheten? Ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Dieser ist, von dem geschrieben steht, in Maleachi 3,1. Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der seinen Weg vor dir bereiten soll. Wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Der aber, der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt. Und die Gewalttun reißen es an sich, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Maleachi 3, 23. Nun, wie ist die Situation hier? Die Situation ist, dass Johannes der Täufer, der Jesus angekündigt hat, im Gefängnis ist. Er hatte Herodes Antipas dafür kritisiert, und das war der römische Statthalter zu der Zeit. Der hatte nämlich seine erste Frau verstoßen, um die Frau seines Halbbruders namens Herodias zu heiraten. Das ist alles in Matthäus 4 beschrieben. Herodes ließ ihn inhaftieren, man sagt, weil er um sein Ansehen fürchtete. Später, beschrieben in Matthäus 14, würde Herodias, also die neue Frau, für die Hinrichtung, Köpfung von Johannes sorgen. Er würde nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommen. Und Johannes der Täufer kämpft mit dem Glauben. Ich meine, soweit ich das weiß, ist noch keiner länger von uns im Gefängnis gewesen, aber das ist schon zur damaligen Zeit in einem dunklen Kerker vielleicht bei Wasser und Brot eine schwierige Situation, wenn du den Messias angekündigt hast, voller Erwartung und er kommt und du kannst das gar nicht miterleben, weil du im Gefängnis bist. Er ist entmutigt und er sendet seine Jünger zu Jesus, die teilen ihm diese Zweifel mit. Und Jesus sagt dazu den Jüngern, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das war die Nachricht für Johannes den Täufer im Gefängnis und die muss ihn sehr ermutigt haben. Die Frage bleibt, warum predigt jetzt Jesus also in dieser Stelle über Johannes den Täufer? Und warum zitiert er ausgerechnet das Buch Maleachi? Und das wollen wir uns jetzt genauer angucken. Das ist der Hauptteil der Predigt, die Beantwortung dieser beiden Fragen und das Buch Maleachi im Alten Testament. Wenn man ins Alte Testament geht, dann ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, den Zusammenhang zu sehen und nicht einfach eine Stelle rauszugreifen, zu zitieren, sondern den Zusammenhang, auch den geschichtlichen Zusammenhang, der den Juden sehr präsent war damals, aber uns vielleicht nicht. Deswegen habe ich als erstes, bevor ich die Predigt angefangen habe, mir diese zeitliche Einordnung gemacht, wo links die Jahreszahlen stehen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Dann kommen die Propheten, dass man mal so ein bisschen Eindruck bekommt, okay, welche Propheten haben zu welcher Zeit denn gelebt. Das ist natürlich qualitativ zu sehen, also dieser zeitliche Strich, die gehen natürlich ineinander über. Aber man sieht, Maleachi ist das letzte Buch, der letzte Prophet im Alten Testament. Dann rechts daneben, was ist in Juda zu der Zeit passiert? Auch das ist wichtig. Warum hat Gott diesen Propheten denn jetzt gerade gesendet? Was war denn da los im Volk Israel zu der Zeit? Und rechts die Mächte drumherum um Israel, in dem Fall die Perser, was ist dort passiert? Nun, das Volk Israel, wie ging es ihm? Durch Sünde, Götzendienst und Abtrünnigkeit sind die Israeliten 587 vor Christus in babylonische Gefangenschaft geraten. Unter den Königen Joachim und Zedekia wurde das Volk in das ca. 2000 Kilometer entfernte Babylon deportiert. Das ist im heutigen Irak südlich von Bagdad, 6 bis 8 Wochen Fußmarsch. Der Tempel, das Heiligtum der Juden, wurde beraubt und zerstört. In der Zeit der Gefangenschaft, also in Babylon, erinnert der Prophet Daniel an ein Zitat in Jeremia 9, dass Jerusalem 70 Jahre brach liegen würde. Und genauso passiert es. Gott benutzte eine neue Weltmacht, um dem Volk Israel die Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen. Das babylonische Großreich wurde 539 von den Persern erobert, als sie den König Belsazar töteten, was in Daniel 5 beschrieben steht. Die Perser erlaubten den Weggeführten, wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Unter dem Schutz des Königs Kiros der Große machten sich die ersten Juden 537 vor Christus auf die lange Reise zurück nach Jerusalem. Wie ist das passiert? Als erstes zieht Serubabel, der zukünftige Statthalter von Juda, mit rund 50.000 Juden los. Die geraubten Tempelschätze dürfen zum Teil wieder mitgenommen werden. In Jerusalem angekommen, sehen sie, wie der Tempel Salomos, den Salomo aufgebaut hatte, in Schutt und Asche liegt und beginnen sofort mit dem Wiederaufbau des Tempels. Durch den Dienst der Propheten Haggai und Sacharja werden die in Stocken geratenen Bauarbeiten wieder aufgenommen. Dann kommt Esra im Jahr 558 vor Christus mit ca. 2000 Juden nach Jerusalem und sorgt dafür, dass das Gesetz Moses wieder seinen rechten Platz findet. Es beginnt eine geistliche Umkehr und Reformation unter den Juden. All das ist eindrücklich im Buch Esra beschrieben. Und schließlich kommt Nehemia im Jahr 445 vor Christus als Statthalter, um die zerstörte Stadtmauer Jerusalems wieder aufzubauen. Innerhalb von nur 52 Tagen harter und streng organisierter Arbeit ist die Mauer wieder fertig. Alles toll. Aber nach dem erfolgreichen und freudig gefeierten Mauerbau ging es genauso schnell wieder abwärts. In Nehemia 13 lesen wir von Problemen, mit denen er zu kämpfen hatte und die man ähnlich auch im Propheten Maleachi wiederfindet. Zum Beispiel, ein hoher Priester hatte seinem Verwandten Tobia, der ein Spötter war, eine Zelle beim Tempel eingerichtet, die ausschließlich für die Priester bestimmt war. Den Leviten, die dafür verantwortlich waren, den Dienst, die Beziehung des Volkes zum Herrn herzustellen oder zu führen, bekommen ihren zehnten Teil nicht mehr, um das zu finanzieren, um davon zu leben. Der Sabbat wurde nicht mehr geachtet. Einige Juden hatten fremde Frauen aus fremden Völkern genommen. Das Priestertum war verunreinigt. Nehemia war ein Mann, der geistliche Energie bewies und daher versuchte, den Missständen Einhalt zu gebieten. Aber die Statthalter nach Nehemia hatten keine geistliche Energie mehr. Der moralische Zustand des Volkes verschlechterte sich rapide. Auch unter den Priestern und den Leviten gab es offenbar niemand mehr, dem Gottes Heiligkeit so wichtig war, dass die Türen vor dem Bösen verschlossen würden. Zu der Zeit sendet Gott wieder, wie er es so oft getan hat, wie er es immer getan hat, einen Propheten, nämlich Maleachi, um dem Volk Israel ins Gewissen zu reden. Wir befinden uns im Jahr 420 vor Christus ungefähr. Und wir wollen uns jetzt anschauen, was der Inhalt des Buches Maleachi ist. Das Buch hat nur 3 Kapitel, deswegen habe ich es mir auch ausgesucht, weil es nicht so einfach ist, ein langes Buch in einer Predigt vorzustellen, ein einziges in einer einzigen Predigt. Das Buch beginnt mit einer Reihe von Auseinandersetzungen, von Konfrontationen zwischen Gott und den Israeliten. Gott stellt eine Behauptung auf, ist immer so ein Zwiegespräch. Israel antwortet mit Widerspruch oder mit Fragen, auf die Gott dann wiederum antwortet. In den ersten 3 Auseinandersetzungen entlarvt Gott Israels Korruption. In den letzten 3 stellt er sich gegen diese Korruption. Während der Auseinandersetzung bekommt man den Eindruck, dass das Exil in Babylon nichts im Volk Israel verändert hat, in ihren Herzen. Ihre Herzen sind so hart wie zuvor. Als Beispiel die erste Entlarvung der Korruption. Wir lesen das in Maleachi 1, Vers 2. Gott spricht: Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Ihr aber sprecht: Wie hast du uns lieb? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr. Und doch habe ich Jakob lieb und hasse Esau und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste. Und wenn Edom spricht: Wir sind zerschlagen, aber wir wollen das Zerstörte wieder bauen. So spricht der Herr Zebaoth: Werden sie bauen, so will ich abbrechen. Und man wird sie nennen Land des Frevels und das Volk, über das der Herr ewiglich zürnt. Das sollen eure Augen sehen und ihr werdet sagen: Der Herr ist herrlich über die Grenzen Israels hinaus. Die erste Auseinandersetzung beginnt mit Gottes Worten, dass er sein Bundesvolk, mit dem er den Bund geschlossen hat, immer noch liebt, trotz ihrer Versagen, trotz ihrer Verfehlung. Israel antwortet fast unverschämt: Wie hast du uns jemals deine Liebe gezeigt? Also erinnert sie Gott daran, wie er voller Liebe die Familie ihrer Vorfahren Jakob als Eckpfahler erwählte, statt der seines Bruders Esau, den Edomitern, die er später in den Ruin stürzte. Israel wird schon am Anfang als argwöhnisch und undankbar entlarvt. Die zweite Auseinandersetzung. Sie zeigt ein Problem mit Gott und Israel nach dem Wiederaufbau des Tempels. Gott beschuldigt das Volk, dass sie ihn und den Tempel verachtet haben und entehren. In der dritten Auseinandersetzung beschuldigt Gott die Israeliten, die israelitischen Männer, ihn und ihre Frauen verraten zu haben. Es geht um Götzendienst und Scheidung, die zu dieser Zeit passierten. Ab der vierten Auseinandersetzung konfrontiert Gott Israel mit seiner Rebellion. Die vierte Auseinandersetzung beginnt mit dem Vorwurf der Israeliten, Gott würde sie vernachlässigen. Wir lesen das mal nach in Malachi 2, Vers 17. Ihr macht den Herrn unwillig durch euer Reden. Ihr aber sprecht, womit machen wir ihn unwillig? Damit, dass ihr sprecht, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn. Und an solchen hat er Freude. Oder wo ist der Gott, der da straft? Siehe, ich will meinen Engel senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen, das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Und es wird dem Herrn wohlgefallen, das Opfer Judas und Jerusalems, wie vormals und vor langen Jahren. Und ich will zu euch kommen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Waisen und die den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Die Israeliten werfen Gott vor, er würde sie vernachlässigen. Sie fühlen sich nicht vernachlässigt. Wo ist der Gott der Gerechtigkeit? Sie sehen Ungerechtigkeit, Korruption und Gott scheint nichts dagegen zu tun. Das sind so Gefühle, die ich auch kenne. Gott antwortet auf die Zusage, dass er einen Botschafter schicken wird, der das Volk auf Gottes persönliche Rückkehr am Tag des Herrn vorbereiten wird. Die Prophezeiung auf Johannes, den Täufer, die Jesus später zitiert. Er wird kommen wie ein Feuer und sein Volk zu reinigen, sodass nur ein treuer, kleiner Rest übrig bleiben wird und sein Volk heißen wird. Dann kommt die fünfte Auseinandersetzung. Dort fordert Gott das Volk auf, zu ihm zurückzukehren. Das Volk weiß nicht, wie, und Gott rät wieder anzufangen, den Zehnten zu geben. Immer ein guter Anfang, praktisch eine Sache umzusetzen und im Tempel zu opfern. Aus dem Buch Nehemia wissen wir, dass das vernachlässigt wurde. Gott fordert Opfer und Treue. In der letzten Auseinandersetzung klagt das Volk Gott an, dass es sinnlos sei, Gott zu dienen. Böse Menschen sind erfolgreich und Gott tut nichts dagegen. Gott antwortet mit der Geschichte vom treuen Rest des Volkes, die Gottes Wesen und Versprechen in seinen Schriften lesen. Am Schluss kommt Malachi zurück auf das Kommen des Herrn in der vierten Auseinandersetzung. Durch den treuen Rest wird dieser Tag ein Tag der Freude. Wir lesen in Vers 20, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter den Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie Mastkälber. Ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie sollen Staub unter euren Füßen werden an dem Tage, den ich machen will, spricht der Herr Zebaoth. Gedenkt an das Gesetz meines Knechten Mose, das ich ihm befohlen habe, auf dem Berge Horeb für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Malachi schließt hier sehr positiv, trotz der schwierigen Themas und des konfrontativen Tenors des gesamten Briefes. Trotz der Korruption, trotz der Heilstarrigkeit, Ungläubigkeit wartet auf den treuen Rest ein Tag der Freude und des Triumphes. Zum treuen Rest gehören diejenigen, die dem Gesetz Moses gehorchen. Ein weiterer Prophet, ein Bote, einer vom Charakter wie Elia, wird das Volk auf diesen Tag vorbereiten. Und dann ist Schluss. Und dann ist 400 Jahre Ruhe, Stille, bis Johannes der Täufer in der Wüste anfängt zu predigen. Nun, wir kommen zurück zu den eingangs gestellten Fragen. Warum hat Jesus in Matthäus 11, das war unsere Ausgangsstelle, durch der wir diese Reise jetzt durch Maleachi genommen haben, warum hat Jesus über Johannes gepredigt und Maleachi zitiert? Warum gerade Maleachi? Nun, Jesus knüpft hier an das letzte, wie ich schon sagte, an das letzte Buch im Alten Testament an. Er schlägt eine Brücke zu der Verheißung dort, nämlich dass Johannes der Täufer kommen wird, zum Johannes des Täufers, der jetzt im Gefängnis sitzt. Er unterstreicht die Bedeutung des Täufers. Ihr habt nicht nur einen Propheten gesehen, sondern ihr habt den prophezeiten Propheten aus Maleachi 3,1 gesehen, den Boten. Keiner ist größer als er. Im Vers 14 heißt es sogar, er ist Elia. Was heißt das? Johannes selber verneint, dass er Elia ist, als er darauf angesprochen wird. Also heißt es, kann es nur heißen, er ist einer wie Elia, er ist einer vom Stande. Elias ist einer, der den Charakter hat eines Elias. Elia zu studieren ist wieder eine andere Predigt, aber nur ganz kurz. Elia war einer der größten Propheten für die Juden. Einerseits, weil er am Berg Karmel, das ist die bekannteste Geschichte über ihn, die 450 Baalspropheten verhöhnt hat. Er hat Gottes Größe gezeigt und ihre Schwachheit vor König Ahab gezeigt. Zum anderen aber ist er der einzige Prophet, der nicht gestorben ist, der lebendig zum Himmel aufgefahren ist. Deswegen haben die Juden so eine große Wertschätzung für Elia. Jesus macht dem Volk klar, dass sie nicht einem verrückten Wüstenprediger folgen, der jetzt im Gefängnis sogar ist, sondern einem Propheten vom Rang Elias. Einer, der den mächtigen König Ahab die Stirn geboten hatte. Einer, der 450 Baalspropheten am Berg Karmel verhöhnt hat. Einer, der lebendig in den Himmel aufgefahren ist. So wie das die Jünger von Johannes damals ermutigt hat, so soll es uns auch ermutigen. Auch wir erleiden Zeiten des Unglaubens, des geistlichen Kampfes. Das ist nichts Besonderes. Das passiert, das ist vorausgesagt. Auf unserem Weg durchs Leben, immer wieder. Es geht so ein bisschen bergauf, bergab. Aber die Wirklichkeitswerdung der Prophezeiung des Alten Testaments im Neuen Testament, von denen Johannes der Täufer nur eine einzige ist, ist sehr glaubensstärkend. Ich habe schon mehr als einmal mitgeteilt von hier vorne, wie sehr mir das Alte Testament als Atheist geholfen hat, überhaupt zum Glauben zu finden. Deswegen, wenn wir kämpfen mit dem Glauben, das Alte Testament und die Wirklichkeitswerdung im Neuen Testament können und werden unseren Glauben sehr stärken. Und deswegen will ich euch ermutigen und motivieren, ins Alte Testament zu gehen. Die zweite Frage, die wir uns gestellt haben, was können wir vom Buch Maleachi lernen, obwohl wir keine Juden sind, sondern Christen? Nun, viele von uns folgen Jesus schon lange nach. Für viele liegt der Tag der Rettung schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zurück. Wie bei den Israeliten zur Zeit Maleachis. Gott spricht Herzensthemen an, mit denen wir auch heute zu tun haben. Geistliche Ermattung setzt ein. Undankbarkeit blitzt hier und da auf. Opferbereitschaft kann nachlassen. Der Suche nach Gottes Willen kann vernachlässigt werden. Wir kennen das. Der eine oder andere, eigentlich, ich kenne das auf jeden Fall. Auf meiner Schulter sitzt jeden Morgen hier so ein kleiner Satan und abends und tagsüber oft auch, der mir ins Ohr flüstert, du bist schon lange dabei. Du hast schon alles erlebt, du hast doch schon die ganze Bibel gelesen. Erledige doch lieber die Aufgabe XYZ, das bringt dir Freude. Das sind die Stimmen, ihr mögt andere Stimmen haben, aber die uns davon abhalten können, wirklich in Gottes Wort zu gehen. Was sagt mir, was sagt euch Maleachi heute? Nun, er sagt, der Tag des Gerichts wird kommen. Genau wie Jesus. Der Tag des Gerichts wird kommen. Für den treuen Rest, und das sind wir, Geschwister, für den treuen Rest wird es ein Tag der Freude sein, wenn wir den Namen des Herrn fürchten. Gedenkt an das Wort Jesu, das für uns Christen das Gesetz Moses ersetzt hat, und tut es, um zum treuen Rest zu gehören. Dass es nicht reicht, nur das Wort Gottes zu hören und zu glauben, das haben wir im letzten Herbst, als wir den Jakobusbrief studiert haben, klar gesehen. Wenn wir das machen, dann wird die Sonne aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heil unter unseren Flügeln einsetzen. Ich fasse zusammen. Das Buch Maleachi und die Zeit drumherum ist hochspannend. Ich hoffe, ihr habt euch da einen kleinen Einblick geben können. Und es ist glaubensstärkend. Es enthält die zentrale Prophezeiung über Johannes den Täufer, deren Wirklichkeitswerdung wir in den Evangelien sehen. Deswegen hat Jesus Maleachi zitiert. Maleachi spricht eine Haltung im Volk Israel an, mit der wir uns zu verschiedenen Zeiten im Leben identifizieren können. Demzufolge müssen wir Maleachis Handlungsanweisung ernst nehmen, die in einem Satz für mich ausgedrückt heißt: Erinnere dich an das Gesetz und befolge es. Dann wird dir über dir aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und unter unseren Flügeln das Heil. Das sagt er zu den Juden. Zu uns Christen würde er sagen: Erinnere dich und die Worte Jesu. Erinnere dich an die Worte Jesu und befolge sie. Dann wird über dir aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und unseren Flügeln das Heil. Amen.